Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Zum letzten Mal geht es hier um das alttestamentliche Buch der Richter. Noch einmal ganz kurz zur Erinnerung. Dieses Buch berichtet über einen Zeitraum, der etwa 200 Jahre umfasst, nämlich das 12. und das 11. Jahrhundert vor Christus. Die großen Anführer der Israeliten, nämlich Mose und Josua, leben nicht mehr, und die Zeit der israelitischen Könige lässt noch auf sich warten. Wichtige Entscheidungen im Volk werden also von den sogenannten Richtern gefällt. Insgesamt 13 an der Zahl verrichten nacheinander ihren Dienst. Einige davon werden nur mit wenigen Versen in der Bibel erwähnt. Deshalb bezeichnet man sie auch als die kleinen Richter. Andere dagegen, die großen Richter, zeichnen sich durch ihre großen Taten aus, mit denen sie dem Volk Israel in Notsituationen zu Hilfe kommen. Oft werden sie im Buch der Richter auch als Retter bezeichnet, die von Gott den Auftrag bekommen, die Feinde Israels in Schach zu halten. Denn das zuvor von den Israeliten eingenommene Land Kanaan erweist sich als ein umkämpftes Land. Immer wieder gelingt es feindlichen Völkern, einzelne Gebiete unter ihre Herrschaft zu bringen. Die Zusage Gottes, das Land Kanaan den Israeliten zum Besitz zu geben, scheint also der rauen Wirklichkeit zu widersprechen. Doch sind es die Israeliten selbst, die durch Ungehorsam und Götzendienst Gott dazu bringen, dass er sie zeitweise der Willkür fremder Völker überlässt. Erst wenn die Israeliten in größter Not sich Gott wieder zuwenden und ihn um Hilfe bitten, schickt er ihnen einen neuen Richter als Helfer. Mit den Erzählungen über Simson, der letztlich zu einer tragischen Figur wird, endet im Richterbuch die Berichterstattung über die 13 Richter Israels. In den verbleibenden 5 Kapiteln wird die Zeit der Richter als eine Zeit der Willkür dargestellt, die einen dunklen Fleck in der Geschichte Israels hinterlässt. Außerdem wird noch einmal die Tatsache aufgegriffen, dass die Israeliten immer wieder in eine Art Kreislauf der Sünde hineingeraten. Alles begann damit, dass die Israeliten mit Gottes Hilfe das Land Kanaan für sich erobern konnten und es unter den 12 Stämmen Israels aufteilten. Doch mit der Zeit spielte Gott für sie nicht mehr die entscheidende Rolle im Leben. Das ging sogar so weit, dass sie damit anfingen, fremde Götter zu verehren. Daraufhin wendete Gott sich von den Israeliten ab und ließ es zu, dass Nachbarvölker manche Gebiete des Landes Kanaan wieder für sich beanspruchten und die dort lebenden Israeliten unterdrückten. An einigen Stellen im Richterbuch wird dieser Vorgang sehr drastisch geschildert. So heißt es zum Beispiel in Kapitel 10, da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand der Philister und Ammoniter. Aber so wie die heidnischen Völker zu einem Instrument in Gottes Hand wurden, um das Volk Israel zu disziplinieren, so berief er einzelne Personen zu Richtern, um die Israeliten wieder zu befreien. Unter dem Eindruck der Errettung zeigten sie sich dann für Jahre und Jahrzehnte vernünftig, bis sie dann, nach dem Tod des betreffenden Richters, bald wieder in den Kreislauf der Sünde hineingerieten. 7-mal kam es im Verlauf der Richterzeit zu einem solchen Glaubensabfall mit jeweils harten Konsequenzen. Ich habe den Eindruck, dass sich dabei ein Prinzip des Niedergangs beobachten lässt, das im Laufe der Weltgeschichte auch bei anderen Völkern zutage tritt. Am Anfang steht häufig der Abfall vom Glauben. Als zweiter Schritt folgt moralischer Verfall. Warum ist das so? Nun, weil sich die Menschen Gott gegenüber nicht mehr verantwortlich fühlen, tun sie einfach das, was ihnen Lustgewinn oder auch materiellen Gewinn verspricht. Und der dritte Schritt, der nicht selten folgt, ist dann politische Anarchie, ein Zustand der Gesetzlosigkeit. Denn wenn jeder nur nach dem eigenen Gewinn strebt und die Mitmenschen außer Acht lässt, kann es keinen Frieden geben. Diese drei Schritte, Abfall vom Glauben, moralischer Verfall und schließlich ein Zustand politischer Gesetzlosigkeit, können meiner Meinung nach ganze Nationen zugrunde richten. Die letzten 5 Kapitel des Richterbuches liefern uns gewissermaßen Hintergrundinformationen darüber, was bei den Israeliten ganz konkret schiefgelaufen ist. In den ersten Versen von Kapitel 17 wird berichtet: Es war ein Mann auf dem Gebirge Ephraim mit Namen Micha. Der sprach zu seiner Mutter: Die 1100 Silberstücke, die dir genommen worden sind und derenthalben du den Fluch gesprochen und ihn auch vor meinen eigenen Ohren gesagt hast, siehe, dies Geld ist bei mir, ich selbst hab's genommen. Da sprach seine Mutter: Gesegnet seist du, mein Sohn, vom Herrn. Der Vorfall, der hier geschildert wird, ist so ungewöhnlich, dass ich zunächst den Eindruck hatte, etwas falsch verstanden zu haben. Worum geht es? Michas Mutter musste eines Tages entsetzt feststellen, dass ihr jemand eine Menge Silberstücke gestohlen hatte. Aus lauter Zorn sprach sie einen Fluch aus, der denjenigen treffen sollte, der das Geld beiseite geschafft hatte. Einige Zeit später beichtet ihr Sohn Micha, dass er sich an Mutters Ersparnissen vergriffen hat. Beiden wird klar, was für fürchterliche Folgen es haben wird, wenn der ausgesprochene Fluch tatsächlich seine Wirksamkeit entfaltet. Deshalb bittet die Frau Gott darum, ihren Sohn Micha zu segnen und damit den Fluch von ihm abzuwenden. Das ist gemeint mit dem Ausruf: Gesegnet seist du, mein Sohn, vom Herrn. Vers 3. So gab er seiner Mutter die 1100 Silberstücke zurück. Und seine Mutter sprach: Ich weihe nun das Geld dem Herrn. Es kommt aus meiner Hand für meinen Sohn, damit man ein geschnitztes und gegossenes Bild davon machen soll. Darum gebe ich's dir nun wieder. Einerseits muss man diese Frau bewundern. Obwohl ihr Sohn sie bestohlen hat, gibt es für sie nichts Wichtigeres, als ihn vor den Folgen des Fluches zu bewahren. Nachdem Micha ihr das Geld ausgehändigt hat, gibt sie es ihm zurück, damit er davon ein geschnitztes und gegossenes Bild anfertigen lassen kann. Also ein Gottesbild, das aus Holz geschnitzt und mit Silber überzogen wird. Das erste der 10 Gebote kommt ihr dabei offensichtlich überhaupt nicht in den Sinn. Es lautet: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Sowohl das Verhalten von Micha als auch das seiner Mutter sind ein Hinweis darauf, wie weit sie sich innerlich bereits von Gott entfernt haben. Sie sprechen davon, das Geld dem Herrn zur Verfügung stellen zu wollen, und lassen doch in Wirklichkeit ein Götzenbild anfertigen. Ob wir nicht auch darauf Acht geben sollten, was mit unserem Geld, das wir Gott zur Verfügung stellen wollen, passiert? Ich fürchte, dass wir so manches Projekt unterstützen, das letztlich nicht der Ehre Gottes dient. Versehentlich oder aus einer gewissen Naivität heraus handeln Micha und seine Mutter jedoch nicht. Denn Micha besitzt, wie wir gleich hören werden, ein eigenes Gotteshaus, also ein Heiligtum oder einen Schrein, in dem er seine Götzenbilder verehrt. Und einen seiner Söhne macht er sogar zu seinem Priester. In den Versen 4-6 wird berichtet: Aber er, Micha, gab seiner Mutter das Geld zurück. Da nahm seine Mutter 200 Silberstücke und gab sie dem Goldschmied, der machte ein geschnitztes und gegossenes Bild daraus. Das kam danach in das Haus Michas. Der Mann Micha hatte nämlich ein Gotteshaus und machte einen Ephod, also einen Priesterschurz und Hausgötzen, und füllte einem seiner Söhne die Hand, so dass er sein Priester wurde. Zu der Zeit war kein König in Israel, und jeder tat, was ihn recht dünkte. Der zuletzt gelesene Satz macht deutlich, dass Micha und seine Mutter im Grunde nur ein Beispiel dafür sind, wie auch andere Leute aus dem Stamm Ephraim zwischenzeitlich dem Aberglauben verfallen sind. Die Geschichte von Micha und seinem privaten Heiligtum ist allerdings noch nicht zu Ende erzählt. Denn er macht sich die Unerfahrenheit eines jungen Leviten zunutze, den er in seinen Dienst stellt. Ab Vers 7 wird berichtet: Es war aber ein junger Mann von Bethlehem in Juda, aus dem Geschlecht Judas, der war ein Levit und war dort fremd. Er zog aber aus der Stadt Bethlehem in Juda um einen Ort zu finden, wo er bleiben konnte. Als er so seines Weges zog, kam er aufs Gebirge Ephraim zum Hause Michas. Da fragte ihn Micha, wo kommst du her? Er antwortete ihm, ich bin ein Levit aus Bethlehem in Juda und wandere, um einen Ort zu finden, wo ich bleiben kann. Micha sprach zu ihm, bleibe bei mir, du sollst mir Vater und Priester sein. Ich will dir jährlich 10 Silberstücke und deine Kleidung und Nahrung geben. Aus irgendeinem Grund war Micha offenbar nicht damit zufrieden, seinen eigenen Sohn zum Priester ernannt zu haben. Deshalb lädt er den jungen Leviten ein, bei ihm zu bleiben und als Priester und geistlicher Vater an seinem Privatheiligtum zu dienen. Weiter ab Vers 11. Der Levit willigte ein, bei dem Mann zu bleiben, und der hielt ihn wie einen Sohn. Und Micha füllte dem Leviten die Hand, dass er sein Priester wurde, und so war er im Haus Michas. Zum zweiten Mal ist hier davon die Rede, dass einem Priester die Hand gefüllt wurde. Das war normalerweise ein Bestandteil der Zeremonie bei der Einsetzung eines Priesters an der Stiftshütte. Damit wurde ihm zugesagt, dass man ihm immer wieder die Hände füllen, sprich ihn an den Einkünften der Stiftshütte beteiligen werde. Darauf waren die Priester und ihre Familien angewiesen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Dass Micha nun allerdings einen jungen Leviten bei sich aufnimmt, um ihn zum Priester an seinem Privatheiligtum voller Götzenbilder zu machen, das grenzt schon an Perversion. Und Micha selbst, wie denkt er darüber? Die Antwort findet man in Vers 13. Und Micha sprach, nun weiß ich, dass mir der Herr wohltun wird, weil ich einen Leviten zum Priester habe. Micha ist sich also keiner Schuld bewusst. Und abermals habe ich die Befürchtung, dass auch unter den Menschen heute Ähnliches passiert. Da gibt es zum Beispiel Christen, die täglich in der Bibel lesen, aber neben ihrer Bibel ihr persönliches Horoskop liegen haben. Andere wiederum spenden großzügig Geld für wohltätige Zwecke, obwohl sie es auf nicht ganz einwandfreie Art und Weise verdient haben. In dieser Beziehung habe ich wirklich kein schlechtes Gewissen, aber wer weiß, ob es nicht andere Situationen gibt, in denen ich mich so ähnlich wie Micha verhalte und dabei fälschlicherweise überzeugt bin, Zitat, dass mir der Herr wohltun wird. Die Geschichte von Micha und seiner Mutter sowie dem jungen Leviten hat sich im Stamm Ephraim zugetragen. Aber die Menschen aus dem Stamm Dan sind nicht besser. Darüber berichtet das Kapitel 18. Zunächst hatten sich die Daniter am nordwestlichen Abhang des Gebirges Juda niedergelassen, mussten dann aber dem Druck der Kanaaniter und Philister weichen und sich ein neues Wohngebiet weiter im Norden suchen. Platz war prinzipiell genügend vorhanden, denn wenn Sie sich an das Buch Josua zurückerinnern, die Israeliten haben niemals die ganze Fläche des Landes, die Gott ihnen zum Besitz geben möchte, auch tatsächlich eingenommen. In den ersten Versen von Kapitel 18 wird nun berichtet, zu der Zeit war kein König in Israel, und der Stamm der Daniter suchte sich zu der Zeit ein Erbteil, wo sie wohnen könnten, denn es war ihm bis auf den Tag noch kein Erbe zuteil geworden unter den Stämmen Israels. Und die Daniter sandten von ihrem Geschlecht aus ihrem Gebiet aus Zora und Eshtaol 5 tüchtige Männer aus, um das Land zu erkunden und zu erforschen, und sprachen zu ihnen, zieht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und blieben dort über Nacht. Und während sie dort bei Michas Leuten waren, fiel ihnen die Stimme des jungen Leviten auf, und sie gingen dorthin und sprachen zu ihm, »Wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier? Und was hast du hier vor?« Er antwortete ihnen, »So und so hat Micha an mir getan und hat mich in Dienst genommen, dass ich sein Priester sei.« Tja, in der Haut dieses jungen Leviten möchte ich wirklich nicht stecken. Weil er von Micha angeheuert und bezahlt wird, muss er sich um Michas Götzenbilder kümmern, statt Gott dem Herrn zu dienen. Je nachdem, wie heute ein Gemeindeleiter, ein Pfarrer oder Pastor finanziert wird, kann es unter Umständen auch zu gewissen Abhängigkeiten kommen. Ich kann jeder Gemeinde nur dringend raten, darauf zu achten, dass die Person auf der Kanzel das Evangelium von Jesus Christus klar verkündigen kann, ohne auf irgendwelche großzügigen Spender Rücksicht nehmen zu müssen. Der Priester, der von Micha eingestellt wurde, hat sich offenbar schon daran gewöhnt, anderen Menschen nach dem Mund zu reden und den Kontakt zu dem wahren Gott zu meiden. Denn den Gästen aus dem Nachbarstamm Dan erzählt er, was sie vermutlich gern hören möchten. Weiter ab Vers 5. Sie sprachen zu ihm: Befrage doch Gott, dass wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, auch zum Ziel führt. Der Priester antwortete ihnen: Zieht hin mit Frieden, euer Weg, den ihr geht, ist dem Herrn vor Augen. Da gingen die fünf Männer hin, und zwar als Kundschafter, und kamen nach Lajisch und sahen das Volk, das darin war, sicher wohnen in der Weise der Sidonier, ruhig und sicher. Sie waren reich an Besitz, und es fehlte ihnen nichts an alledem, was es auf Erden gibt. Und sie waren ferne von den Sidoniern und hatten mit Aramäern nichts zu tun. Und sie, die fünf Kundschafter, kamen zu ihren Brüdern nach Zora und Eshtaol, und ihre Brüder sprachen zu ihnen: Wie steht's mit euch? Sie sprachen: Auf, lasst uns gegen sie hinaufziehen, denn wir haben das Land angesehen, und siehe, es ist sehr gut. Und ihr sitzt noch untätig da? Seid doch nicht faul hinzuziehen, dass ihr kommt und das Land einnehmt. Wenn ihr hinzieht, werdet ihr zu einem Volk kommen, das sicher wohnt, und das Land ist weit nach allen Seiten, denn Gott hat's in eure Hände gegeben, einen Ort, an dem nichts von alledem fehlt, was es auf Erden gibt. Da zogen sie von dort aus dem Geschlecht Dan, aus Zora und Eshtaol, 600 Mann, gerüstet mit ihren Waffen zum Kampf. Soweit die Verse 5-11. Die fünf Kundschafter haben offenbar den Eindruck, das Paradies auf Erden gefunden zu haben. Und so ermuntern sie ihre Stammesgenossen, die Stadt Lajisch einzunehmen und das umliegende Land zu besiedeln. Ein Heer aus 600 kampferprobten Männern wird aufgestellt, ihm folgt mit einigem Abstand der Rest des Stammes Dan, also die Familien und ihr ganzer Besitz. Unterwegs kommen sie am Hause Michas vorbei. Die fünf Kundschafter, die sich auf Michas Anwesen bereits auskennen, dringen unbemerkt in Michas Privatheiligtum ein und entwenden dort verschiedene Götzenbilder. Außerdem überreden sie den jungen Priester, mit ihnen zu ziehen und bei ihnen Karriere zu machen. Anschließend geht es weiter in Richtung Lajisch. Den Danitern gelingt es tatsächlich, die Stadt einzunehmen und niederzubrennen. Das heißt, die Landeroberung der Daniter endet mit einem brutalen Überfall auf eine friedliche Stadt. Nach ihrer Zerstörung wird die Stadt wieder aufgebaut, bekommt den Namen Dan und wird von den Danitern besiedelt. Weiter ab Vers 30. Und die Daniter richteten für sich das Schnitzbild auf, und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose, und seine Söhne waren Priester im Stamm der Daniter bis auf die Zeit, da sie aus dem Lande gefangen weggeführt wurden. So stellten sie das Schnitzbild, das Micha gemacht hatte, bei sich auf, solange das Haus Gottes zu Silo stand. Mit dem Haus Gottes in Silo ist die Stiftshütte gemeint, also das echte Heiligtum, in dem der wahre Gott angebetet wurde. Die Daniter dagegen verehrten nun ein von Menschenhand angefertigtes Götzenbild. Mindestens genauso tragisch ist aber die Tatsache, dass ausgerechnet Jonathan, ein Enkelsohn Moses, zum Priester eines Götzenbildes wurde. Dieses Priestergeschlecht hatte Bestand, bis im Jahr 732 vor Christus der Assyrerkönig Tiglath-Pileser die Bevölkerung des Nordens Israels deportierte. Der geistliche Grundwasserspiegel hatte aber bereits davor einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Erinnern Sie sich noch an meine Behauptung, wonach erstens Abfall vom Glauben, zweitens moralischer Verfall und schließlich drittens ein Zustand politischer Gesetzlosigkeit eine ganze Nation zugrunde richten können? Die Geschichte von Micha und seinen Götzenbildern, sowie die Geschichte von deren Diebstahl durch die Daniter und die Zerstörung der friedlichen Stadt Laisch sind dem ersten Punkt zuzuordnen, dem Abfall vom Glauben. Im 19. Kapitel des Richterbuches steht dagegen eher Punkt 2 im Vordergrund, der moralische Verfall. Worum geht es? Nun, im Stamm Benjamin wird die Nebenfrau eines Leviten von einigen Männern brutal vergewaltigt, so dass sie an den Folgen stirbt. Der Stamm Benjamin soll die Täter dingfest machen, doch stattdessen kommt es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Damit wird dann Punkt 3 meiner Aufzählung erreicht, der Zustand politischer Gesetzlosigkeit. Aus den Kapiteln 19, 20 und 21 werde ich nur einzelne Verse vorlesen und den Rest zusammenfassen. Allerdings möchte ich Sie ausdrücklich ermuntern, sich diese Kapitel einmal komplett durchzulesen. Hier also aus Kapitel 19 die Verse 1 und 2. Zu der Zeit war kein König in Israel, und ein Levit wohnte als Fremdling weit hinten im Gebirge Ephraim und hatte sich eine Nebenfrau genommen aus Bethlehem in Juda. Und als sie über ihn erzürnt war, lief sie von ihm fort zu ihres Vaters Hause nach Bethlehem in Juda und war dort 4 Monate lang. Allein diese beiden Verse zeigen schon, dass es in der Beziehung zwischen dem Leviten und seiner Nebenfrau offenbar gekriselt hat. Doch er möchte sich mit ihr versöhnen, reist ihr nach zum Haus ihres Vaters in Bethlehem und wird dort freundlich aufgenommen. Ein paar Tage später zieht er gemeinsam mit seiner Nebenfrau nordwärts, aus dem Stammesgebiet Juda kommend, zurück in Richtung Ephraim. Unterwegs allerdings übernachten sie in Gibea, einer Stadt, die zum Stammesgebiet Benjamin gehört. Ein alter Mann, der ebenfalls wie der Levit aus dem Gebirge Ephraim stammt, aber in Gibea Arbeit gefunden hat, bietet ihnen ein Nachtquartier an. Doch dann passiert etwas, was sich vor sehr, sehr langer Zeit auch schon mal in der Stadt Sodom zugetragen hat. Ein paar Männer versammeln sich vor dem Haus des alten Mannes und fordern ihn auf, seinen Gast, also den Leviten, vor die Tür zu schicken. Sie wollen sich an ihm sexuell vergehen. Der Gastgeber ist entsetzt. Mit einem Mann wollen sie's treiben, der außerdem als Levit mit priesterlichen Aufgaben betraut ist. Auch das Gastrecht soll den Leviten eigentlich schützen. Nach einigem Hin und Her wird schließlich die Nebenfrau des Leviten die ganze Nacht hindurch brutal vergewaltigt. Mit allerletzter Kraft schleppt sie sich zurück zu dem Haus des alten Mannes und stirbt dort vor der Haustür. Am nächsten Tag legt der Levit den Leichnam seiner Nebenfrau auf einen Esel und macht sich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen tut er etwas, was auf uns heute unglaublich barbarisch wirkt. Er zerstückelt die Leiche wie ein Opfertier und lässt jedem der 12 Stämme Israels ein Stück des toten Körpers seiner Nebenfrau überbringen. Damit will er die Israeliten aufrütteln und ihnen vor Augen führen, was für schreckliche Taten mittlerweile im Volk Gottes passieren. Die Pakete mit dem entsetzlichen Inhalt verfehlen ihre Wirkung nicht. Die Stimmung richtet sich mehr und mehr gegen den Stamm Benjamin, in dessen Gebiet sich das Verbrechen ereignet hat. Der Stamm Benjamin soll die Männer, die die Frau vergewaltigt haben, ausfindig machen und zur Verantwortung ziehen. Doch die Benjaminiter fühlen sich von den anderen Stämmen unter Druck gesetzt und erklären ihnen den Krieg. Es kommt zu dem, was ich vorhin unter Punkt 3 meiner Aufstellung genannt habe. Ein Zustand der Gesetzlosigkeit sorgt für Anarchie und Chaos. Schließlich wird der Stamm Benjamin in die Knie gezwungen und größtenteils zerstört. Einige Zeit, nachdem sich die Situation unter den Israeliten ein wenig beruhigt hat, setzt ein Nachdenken ein über die Zukunft des Volkes, das ja aus 12 Stämmen besteht. Von den Benjaminitern sind so wenige übrig geblieben, dass dieser Stamm akut vom Untergang bedroht ist. Sprich, es fehlt an Frauen, die für genügend Nachwuchs sorgen könnten. Bei einer Zusammenkunft in Bethel wird vielen Israeliten bewusst, dass der Untergang des Stammes Benjamin weitreichende Auswirkungen auf das ganze Volk Israel hätte. In Kapitel 21, in den Versen 2 und 3 wird berichtet: Und das Volk kam nach Bethel und saß da bis zum Abend vor Gott, und sie erhoben ihre Stimme und weinten sehr und sprachen: O Herr, Gott Israels, warum ist das geschehen in Israel, dass heute Israel um einen Stamm weniger geworden ist? Am nächsten Tag bei der Zusammenkunft in Mizpah fällt auf, dass keine Vertreter aus Jabesch gekommen sind. Nicht ohne Grund, denn die Bewohner dieser ostjordanischen Stadt hatten sich nicht an der gemeinsamen Strafaktion gegen die Benjaminiter beteiligt. Und so kommen die Israeliten auf die äußerst fragwürdige Idee, sie nun dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Die meisten Bewohner der Stadt Jabesch werden getötet und die unverheirateten Mädchen den Benjaminitern überlassen. Doch weil diese brutale Aktion immer noch nicht ausreicht, um den Fortbestand des Stammes Benjamin zu sichern, kommt es anlässlich eines Festes in der Stadt Silo zusätzlich zu einem regelrechten Mädchenraub. Zum Schluss dieser Sendung verweise ich noch einmal auf die drei Punkte, die ich vorhin genannt habe und die alle drei auf schlimme Weise zum Tragen kommen: Abfall vom Glauben, moralischer Verfall und politische Gesetzlosigkeit. Sie prägen das Bild Israels in jenen Jahren. Und deshalb endet das Buch der Richter mit der Bemerkung: Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was ihm recht dünkte. In dieser Sendung haben wir den Schluss des alttestamentlichen Richterbuches erreicht. Im weiteren Verlauf der Sendereihe Durch die Bibel schließt sich das Buch Rut an, das in den meisten Bibelausgaben nur wenige Seiten umfasst. Und danach wechseln wir dann wieder ins Neue Testament zur Apostelgeschichte. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.